Ja, das haben wir jetzt miteinander gesungen und vielleicht dies oder jener auch so ein bisschen wehmütig gesungen. Denn es ist tatsächlich so, dass unsere Lebenstage nicht mehr viele sind und dass sehr vieles hinter uns liegt, was nicht gut ist, wo wir die Zeiten, die du uns gegeben hast, nicht genutzt haben, und das tut weh. Denn das können wir nicht mehr zurückrufen und ändern und mit einem neuen Sinn füllen. Wir wollen ganz herzlich dich bitten, Herr Jesus, dass du es schenkst, dass wir die Lehren draus ziehen. Und dann freust du dich, wenn wir das, was wir jetzt noch haben, an Energie, an Kraft, an Zeit, an Möglichkeiten, vielleicht auch an Fantasie, dass wir das wirklich heiligen und von dir hineinnehmen lassen in deinen Plan. Herr, schenke uns noch einfach einmal so eine Zeit, wo dieses geschehen darf. Sozusagen als ein Vermächtnis an dich, Herr, wenn wir vieles verloren haben, vieles falsch gemacht haben, vieles egoistisch taxiert und gelebt haben, dann wollen wir es, Herr, jetzt besser machen. Wenn es nur das treue Gebet ist, da wo du uns haben willst, und das ist eigentlich das Kostbarste und das Schönste, möchten wir das entdecken. Und jetzt bitten wir dich, Herr Jesus, dass du es schenkst, dass auch diese Stunde eine Stunde wird, die zu unserem Segen dient und die uns neu inspiriert und neuen Mut und neue Zuversicht, neue Perspektiven gibt, wo wir es brauchen. Wir danken dir, Herr, dass dieses möglich ist. Noch ist der Tag in unserem Leben nicht entschwunden. Danke, Herr, dass es so ist. Danke, Herr, für dein Mahnen und für die Möglichkeiten. Und jetzt für diese Stunde. Amen.
Amen.
Es wird getestet, ob es auf die Zimmer übertragen wird, gell? Das hat offenbar gestern Abend nicht funktioniert. Ja, das hängt vielleicht zusammen. Das hat am Anfang hier auch nicht funktioniert und dann kam irgendein Techniker, der hat da was gestöpselt. Tut nicht. Doch. Doch. Ja, also dann muss ich noch ein paar Phone zulegen. So. Ja, also jetzt wird getestet, ob es funktioniert und praktisch ins Haus übertragen wird. So. Heute ist Psalm 100 dran. Unter dem Thema, dem König dienen. Das Lied, das wir eben gesungen haben, auf das Konrad Schraube ja schon Bezug genommen hat, das zeigt ja die verschiedenen Lebensalter, Jugendfrische, Mittelalter und dann der Abend des Lebens. Und ich glaube, im Abend sind wir, so wie wir hier sind, so ziemlich alle angekommen. Ja, hat dann, nicht ganz, oder? Ja? Ja, ja. Hat denn ein solches Thema, dem König dienen, eigentlich noch seine Berechtigung? Sollen wir nicht sagen, das haben wir abgehakt, das haben wir hinter uns, jetzt bereiten wir uns vor auf den allerletzten Schritt. Also dann hätten wir das Lied nicht singen dürfen. Auf den die Nacht wird kommen, wo man nicht mehr wirken kann, und das auf die verschiedenen Lebensalter bezogen. Das heißt, die Zeit nützen und auskaufen, solange sie uns gegeben ist. Wie? Vielleicht kommen wir da mit einzelnen Aussagen heute ein bisschen hin. Dem König dienen. Ihr habt das sicherlich gemerkt, ich habe meine Themen alle auf den König abgestimmt. Man kann da auch von den Königpsalmen reden. Es geht ja um das Gesamtthema, wir lesen die Psalmen. Und da nun heute eben in Verbindung mit dem Psalm 100 die Frage nach dem Dienen, Einsatz, Arbeiten, etwas einbringen, aktiv sein, ja, was alles da dazugehört. Der Bibelausleger Lampader hat auch die Psalmen ausgelegt und er beginnt seine Auslegung des 100. Psalms mit folgendem Satz. Bei der Auslegung dieses Psalms müsste eigentlich der Theologe dem Musiker das Feld räumen. Gerade bei diesem Psalm. Also da wäre es der Musiker dran. Und es darf uns nicht wundern, Und das schreibt ja auch Lampater in gerade im Anschluss an diesen Satz, dass verschiedene Komponisten sich dieses Psalms angenommen haben. Und nun kommt etwas, worüber ich mich gewundert habe. Er erwähnt den Schütz, Heinrich Schütz, Max Reger, da wird es jetzt immer moderner, und Hugo Distler. Sicherlich hätte er noch andere anführen können, aber nun hat er bei diesen dreien aufgehört. Ich weiß nicht, hat irgendein anderer großer, fällt mir der Name jetzt nicht ein, auch den 100. Psalm vertont. Aber einen hat er nicht gebracht und der ist doch in unseren Tagen ganz groß dran mit Psalm 100. Wisst ihr wer?
Mendelssohn.
Bringt Lampardo nicht? Mendelssohn. Das haben wir als Bläser schon gemacht, dass die Chöre und so weiter und das großartig vertont. Mendelssohn. Warum hat ihn Lampardo vergessen? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil er Jude war. Er ist jüdischer Herkunft, Mendelssohn. Kommt's?
Ja, alles klar.
Alles klar. Technik stimmt einmal, das ist auch was wert. Nun, wie kann man diesem Psalm eine Überschrift geben? Lampater hat einfach kurz und bündig über diesen Psalm gesetzt, frohlocket, Ausrufezeichen. Heinz Schumacher hat seine Psalmauslegung gerade für diesen Psalm überschrieben, diene dem Herrn mit Freuden. Jetzt kommen wir schon näher an das, was ich also herausgegriffen habe. Und deshalb die Kurzfassung, dem König dienen, damit ist zweifellos nur ein Gedanke herausgegriffen. Aber wir wollen schon den ganzen Psalm ins Auge fassen, der zweifellos auf den Grundton der Freude abgestimmt ist. Dem König dienen. Jetzt lese ich den Psalm. Jauchze dem Herrn alle Welt. Aber wisst ihr, da klingt es bei mir schon nach Mendelssohn, wenn ich das jetzt lese. Jauchze dem Herrn alle Welt, diene dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Israel. Ganz klar auf Israel bezogen. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Dienet diesem Herrn mit Freuden. Wie wichtig dieser herausgegriffene Gedanke ist, wird vielleicht an dem uns zunächst rigoros anmutenden Satz deutlich. Ich bin nicht mehr sicher, habe ich den auf der langen Scheinbacher Höhe zum ersten Mal gehört oder in einem Büchlein, das von hier stammt, gelesen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber den Satz weiß ich noch genau. Wer Christus nicht dient, wird vom Teufel beschäftigt. Kennt ihr den Satz? Nicht? Oh, stimmt's? Stimmt es? Wer Christus nicht dient, der wird vom Teufel beschäftigt. Wisst ihr, da ist etwas auf einen Nenner gebracht. Und es ist in der Tat so. Dieses Scharfe, das ist ja ein schockierendes Wort eigentlich, dieses scharfe Entweder-Oder. Entweder gehört ein Mensch nun wirklich Christus, hat sich ihm zur Verfügung gestellt, oder, ja, wem gehört er dann? Er lebt sich selber und meint, er gestaltet sein Leben, ist aber eigentlich einer, der von einem anderen geprägt und gestaltet wird. Er wird gelebt. Keiner kann zwei Herren dienen, sagt Jesus. Und die Konsequenz ist wirklich dieses scharfe Entweder-Oder. Wer Christus nicht dient, der wird vom Teufel beschäftigt. Ja, und damit es eben bei uns anders ist, sollten wir auf diesem Psalm jetzt hören und das, was nun heute Morgen entfaltet werden soll. Dieser Psalm enthält, wie übrigens bereits schon der Psalm 98, viele Imperative. Imperative sind Befehlssätze. Dahinter steht immer ein Ausrufezeichen. Tu das und so weiter. So auch hier. Jauchze dem Herrn alle Welt. Ausrufezeichen. Diene dem Herrn mit Freuden. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Da hagelt es tatsächlich solche Befehlssätze. Also Imperative. Frage. Kann man Freude befehlen? Diene dem Herrn mit Freuden, steht da, Ausrufezeichen. Diene dem Herrn mit Freuden. Kann man Freude befehlen? Ja, also da tun wir uns ein bisschen schwer, aber nur langsam. Moment, Moment. Was macht der Apostel Paulus im Philipperbrief, dem Freudenbrief? Was macht er denn da? Und zwar nicht bloß einmal. Freut euch, Ausrufezeichen. Er fügt noch was hinzu. Er freut euch in dem Herrn. Dieser Brief hat deshalb ja den Namen bekommen, Freudenepistel, weil sich durch den ganzen Brief, den Philipperbrief, dieses Thema hindurchzieht, diese Aufforderung. Und er selbst sagt es, ich freue mich. Freut euch auch. Und obwohl er ja als alter Mann das bereits geschrieben hat, der Paulus. Also, freut euch in dem Herrn. Freude befehlen. Wir tun uns deshalb schwer, hier einen Befehlssatz da zu hören und daraus abzulesen, weil wir uns ja nicht auf dem Exerzierplatz befinden. Da ist also keiner, der da, der mit Kommandoruf sagt, also bitte jetzt freut euch, nichts wie ran, so im Sinne von Marschtritt und so. So geht sicherlich nicht her. Wir sind nicht auf dem Exerzierplatz, sondern auf dem Boden des Evangeliums. Das heißt, wir dürfen von dem ausgehen, dass wir es mit einem Gott und Herrn, wo wir zu unserem Thema einsprechen, mit einem König zu tun haben, der immer zuerst gibt und darreicht, was er von uns erwartet, habe ich gestern schon gesagt. Ein solcher Herr ist es, denn der Herr ist freundlich. Er ist keiner, der einfach sich hinstellt, jetzt Haken zusammen und dann geradeaus und rechts um und kehrt Marsch und wie die Befehlsformen da alle heißen. Wir hören deshalb, mein erster Hauptgedanke, wir hören deshalb zuerst den Ruf zur Freude, den Ruf. Ich sage lieber Ruf, nicht Befehl, obwohl ein Imperativ da ist. Wir hören zuerst den Ruf zur Freude, aber dieser Ruf zur Freude hängt nicht in der Luft, sondern wir werden befreit zur Freude. Das ist das, was das Evangelium, das heißt, das Heilsangebot jetzt allgemeiner gefasst, das Heilsangebot unseres Gottes überhaupt erreichen kann und will. Wir werden befreit zur Freude. Man muss einmal im Alten Testament die Miriam war es doch, das Lied der Miriam lesen, nachdem die Wundertat der Errettung durch das Schilfmeer hindurch das Volk Israel erlebt hat. Was war denn der spontane Ausdruck? Ein Lied. Ein Loblied. Ich war, man muss aufgrund des Erlebens sich Luft verschaffen. Das, was da Gott gewirkt hat, das führt in uns zu einem Freudenstau sozusagen, der heraus muss. Wir werden zur Freude befreit. Wir können für uns heute sagen, durchs Evangelium. Und Evangelium heißt da frohe Botschaft. Das, was Israel, mir ist es wichtig, das noch einmal zu unterstreichen, das, was Israel erlebt hat und was Gott als Ausgangspunkt vor die Setzung der 10 Gebote, der sogenannten, eigentlich 10 Worte heißt ja, der 10 Gebote gestellt hat, der ich euch aus dem Diensthaus, aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt habe. Daran erinnert Gott. Das ist das Fundament, das ist der Ausgangspunkt, das ist die Erlösungstat. Dass die Botschaft, das Erleben dieser Tat des Eingreifens Gottes den Ausgangspunkt bildet für die Freude. Niemand von uns kann es und muss es deshalb auch nicht sozusagen sich Freude antrainieren. Es soll Leute geben, die das machen. Sich vor den Spiegel stellen und jeden Tag prüfen, wie das Gesicht aussieht und dann entsprechend auftreten. Man spricht vielleicht da und dort nicht ganz zu Unrecht von einer Geschäftsfreundlichkeit. Das heißt, man geht mit seinem Gesicht so etwa auf Werbetour aus Geschäftsgründen oder wie denn auch immer. Das ist hier gar nicht gemeint. Da geht es nicht um diplomatische Dinge oder was, um etwas vorzugaukeln, sondern es geht darum, dass Gottes Tat, Gottes Heilstat, das Erfahren der frohen Botschaft, die ja nicht bloß Botschaft ist, sondern auch Kraft, nämlich rettende Kraft, Römer 1. Dass das Erfahren dieser Heilstat Gottes in uns etwas bewirkt, was ein Mensch von sich aus gar nicht haben kann. Natürlich gibt es rein genmäßig Unterschiede in der Veranlagung. Der eine Mensch, der ist von Haus aus schon froher Natur, der andere, der tut sich ein bisschen schwer, das ist halt ein bisschen anders veranlagt. Das gibt schon. Wir sind nicht alle gleicher Art und Prägung. Das soll ja auch gar nicht sein, muss auch nicht sein. Und dem einen fällt es leichter, so ein bisschen im Halleluja-Stil dahin zu leben, der andere, der tut sich da nun tatsächlich schwerer. Aber wisst ihr, danach, das weiß Gott auch übrigens, aber danach fragt er nicht zuerst, sondern sagt, du, ich werde mit deiner Art und Unart genauso fertig wie mit dem des anderen, der neben dir ist, der anders geadert ist wie du. Jetzt bitte, meine nicht, der du ein bisschen schwermütiger und schwerblütiger veranlagt bist, du müsstest das genauso handhaben wie der andere, der das leichtfüßiger macht. Meine nicht, du müsstest das genauso machen. Wisst ihr, das kann gerade für schwerer veranlagte Leute zum Problem werden. Die möchten dann sein wie die anderen. Wir werden zur Freude befreit. Eben durchs Evangelium, das möchte ich betonen, durch die Rettertat, die wir erleben dürfen, die wir an uns in unserer Lebensführung erfahren dürfen. Gott handelt herein, Gott greift herein in unser Menschenleben, in unser Dasein, weil er unsere Situation kennt, unsere Art kennt und weiß genau, wie wir gebaut sind. Ich kenne die meinen, sagt Jesus, von seinen Schafen. Evangelium ist ja zunächst eine Botschaft, die Nachricht von einem Sieg, der in der Vergangenheit geschehen ist. Darum kommt das Lied der Miriam, später dann auch das Lied Moses übrigens. Immer nach den erlebten Gottestaten, nicht vorher. Das kann ja auch nicht sein. Also eine Nachricht von einem Sieg, von einem Gotteshandeln in der Vergangenheit, denn er hat Wunder getan, das haben wir gestern Abend gehört. Nachricht, Botschaft. Sind wir eigentlich noch davon überzeugt, die wir tagtäglich mit Botschaften konfrontiert werden, fast hätte ich gesagt, denen tagtäglich Botschaften um die Ohren gehauen werden nach Strich und Faden, sind wir eigentlich noch davon überzeugt, dass das Evangelium vom Sieg Jesu Christi die beste Botschaft ist, die es gibt in dieser Welt? Geschwister, die beste. Nicht eine Botschaft unter anderem auch, das hätte man auch noch dazu zu sagen, sondern die Botschaft. Wenn das in unserem Leben wirklich Überzeugung ist, dann sollte uns niemand hindern, mit dieser Botschaft auch jetzt hineinzugehen in die Welt, das zu vertreten, das zu sagen. Auf mannigfache Weise kann und soll man das ja tun. Dazu kann und soll auch unser Thema heute Morgen helfen, dem König dienen. Denn diese Botschaft verbreiten gehört zum Dienst. Kommen wir noch hin. In unserem Psalm ist die Tatsache, dass wir es mit einem heilshandelnden, helfenden Gott zu tun haben, in dem Satz niedergelegt. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er ist der Oberste. Wisst ihr, die Konkurrenz, die heute in unserem Land auftritt? Allah ist größer. Das ist ja die Zentralbotschaft im Islam. Ich sage, die tritt tatsächlich in Widerspruch zu dem, was hier steht. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Wir können und müssen das registrieren. Im Islam legt man Wert darauf, dass Allah der Größere ist. Der Größere auch als der, von dem hier die Rede ist. Und im Islam legt man Wert darauf, dass das Minarett, wo es irgend geht, mindestens etwas höher ist als der Kirchturm, der am Ort ist. Achtet nochmal drauf. Habe ich das in den Tagen schon einmal gesagt? Das kann sein. Noch nicht? Aber ich tröste mich damit, der Apostel Paulus hat im Philipperbrief, wenn solche Wiederholungen geschehen, meine ich jetzt, da tröste ich mich damit, dass der Apostel Paulus auch mal geschrieben hat im Philipperbrief, dass ich euch immer einerlei schreibe, verdrießt mich nicht. Also nehmt dann Wiederholungen einfach als Bestärkung. Erkenne, dass der Herr Gott ist, der König aller Könige. Erkennen ist ja mehr als bloß kennen. Erkennen heißt, mit diesem Gott dürft ihr in Verbindung treten. Das Einswerden mit diesem lebendigen Gott, der das will, von sich aus will. Erkennen heißt Anschluss finden. Nicht bloß auf Distanz von ihm wissen. Und das meine ich. Evangelium ist nicht bloß Nachricht, Information, das auch. Klar. Aber Evangelium ist mehr. Heißt nämlich Anschluss finden an die rettende Kraft. Im Evangelium kommt da der Herr Jesus selber zu uns. Der Ritter. Und durchs Evangelium finden wir Anschluss an diesen mächtigen Herrn durch den Heiligen Geist. Das sind jetzt bloß so ein paar Sätze, die hier das Umfeld abstecken. Das Anschlussfinden an diesen Herrn heißt, jetzt sind wir durch diesen Herrn zur Freude befreit. Das Echtheitskennzeichen für das Erfahren und Erleben, oder wie sie heißt, das Erkennen des lebendigen Gottes, das Echtheitszeichen ist die Freude. Lest mal die Apostelgeschichte, unter anderem. Ja, also den Philipperbrief habe ich ja schon erwähnt. Klar, die Apostelgeschichte. Da fällt es richtig auf. Ich war überall, wo das Evangelium hinkam, was die Apostel dann verbreitet haben. Es war große Freude in derselben Stadt. Der Kämmerer, der da seinen Propheten Jesaja gelesen hat, studiert hat und hinten und vorne nichts verstanden hat, und obwohl er nach Jerusalem kam und wollte ja dort Anschluss finden, sonst hätte er die große Reise nicht gemacht. Ja. Er zog seine Straße fröhlich, so heißt es, nachdem ihm aufgegangen war, von wem da in Jesaja 53 die Rede ist. Echtheitskennzeichen ist die Freude. Damit möchte ich nicht der Spaßgesellschaft das Wort reden, von der spricht man ja heute. Wir würden in einer... Regnet es gerade? Ah nein, ist was anderes. Wir würden in einer Spaßgesellschaft leben. Der Mensch von heute, der so eben so angelegt, wenn es ihm nur gut geht, wenn er nur seinen Spaß hat, und darauf ist ja auch vieles in den Medien abgestimmt, übrigens. Man muss Spaß bieten, man muss Unterhaltung bieten. Ist eine gefährliche Sache. Nun findet man ja immer wieder, das machen ja die Soziologen, findet man ja immer wieder Spezialbegriffe für den Zustand unserer Gesellschaft. Wegwerfgesellschaft war auch schon einmal so eine Bezeichnung und so weiter. Und so auch heute die Spaßgesellschaft. Nun könnten wir denken, also wenn das Evangelium Freude bringt, dann sind wir ja gar nicht weit weg vom Spaß. Ja? Nur meine ich, Spaß und Freude sind verschiedene Dinge. Es hat mal eine gesagt, wenn ich mich recht erinnere, soll das sogar von Seneca stammen, also einem Philosophen des Altertums. Wahre Freude ist eine ernste Sache. Wahre Freude ist eine ernste Sache. Freude ist nicht einfach bloß Allotria, es ist einfach Spaß, so oben hin. So dahin plätschern leben. So nicht. Eine ernste Sache. Warum? Weil es zum Fundamentalen unseres Lebens gehört. Gemeinde, die wir ja sind, sein wollen, Menschen, die den Herrn Jesus erlebt und erfahren haben, die das Evangelium nun sozusagen in ihr Leben hineinbekommen haben. Gemeinde ist nicht einfach bloß Spaßgesellschaft. Ist aber auch nicht Jammergesellschaft. Ich glaube, an der Stelle müssen wir aufpassen. Wenn einer eine Kur anzutreten hat, musste ich auch schon einmal, oder mehrfach, durfte ich, kann man auch sagen, dann kann es von einer verantwortlich geführten und bedachten Leitung eines Hauses sein, dass die Anweisung kommt an die Kurgäste, die da kommen, nacheinander und so weiter, und man lernt sich kennen und führt auch Gespräche. Bitte sprechen Sie nicht über Ihre Krankheiten. Habt ihr das schon erlebt? Ja, das kann einem während der Kur passieren, dass einem die Anweisung gegeben wird. Sprechen Sie nicht über Ihre Krankheiten. Ich weiß nicht, wie ihr es hier macht auf der La Höhe. Aber, naja, das liegt uns, wisst ihr, das liegt uns. Nicht, wir erzählen dann von unseren Wehwehchen und Erfahrungen und all die Probleme und Nöte. Das muss ja auch einmal sein. Aber wisst ihr, das darf kein Dauerthema sein. Sonst entarten wir tatsächlich zur Jammergesellschaft. Das ist des Evangeliums nicht würdig. Und unseres Herrn und Meisters erst recht nicht. Fragen wir uns nur, ist das Kennzeichen bei uns da? Da frage ich mich auch. Ob dieses Kennzeichen bei mir immer da ist, da müsst ihr meine Frau fragen. Die ist zum Glück jetzt nicht da. Wenn ich sage zum Glück, ich hätte sie gern da natürlich, aber zum Glück meine ich, ja, die könnt vielleicht auch schon von anderen Situationen dann erzählen. Ich habe mal Folgendes erlebt. Da war ich Zeuge, da war ich also einer, der halt das mehr am Rande mitbekommen hat. Aber es war ein Gespräch, wir hatten mit einem Ehepaar zu tun und da ging es um die Verhandlungen, um eine Verhandlung über ganz konkrete Dinge. Und dann sagt die Frau, das mit mir Verhandelnden, so ganz hinter vorgehaltener Hand, mach doch ein anderes Gesicht hin. Quasi die Frau wollte ihren Mann animieren, doch jetzt nach außen hin ein bisschen attraktiver zu erscheinen. Dann war er ganz unwirsch und hat gesagt, ich habe jetzt kein anderes. Ich war, so geht's uns doch manchmal. Ich habe jetzt kein anderes. Befreit zur Freude. Ich lege Wert darauf, diesen Punkt insofern zu unterstreichen, dass das nämlich die Grundlage bildet für die Befähigung zum Dienst. Dadurch werden wir zum Dienst befähigt. Anders geht's gar nicht. Und das, was zu dieser befreiten Freude kommt, ist ja auch die Tatsache, dass wir von unserem Herrn die Zusage haben, du, ich bin immer bei dir, hat er doch gesagt, bevor er aus dieser Erde wegging. Hat er doch gesagt, ich bin bei euch, ich bin immer bei dir. Ich bin auch in der Situation bei dir, wo du einmal den Eindruck hast, ich habe jetzt kein anderes Gesicht. In der Situation bin ich auch bei dir. Wenn du meinst, du bist jetzt ganz down, ganz unten und mit Problemen haufenweise zugedeckt, bin ich bei dir. Ich unterstreiche das auch deshalb, damit wir merken, wir haben da Grund und die Möglichkeit, aufgrund dieser Zusage seiner ständigen Gegenwart nun herauszufinden, auch zu der befreiten Freude. Das ist eine großartige Sache. Das Bewusstsein seiner ständigen Gegenwart zu haben, das schenkt übrigens der Heilige Geist. Und noch einmal, das befähigt tatsächlich zum Dienst. Wenn im Dritten Reich das zum Schlagwort geworden wurde, dann war das nicht einfach bloß falsch, nämlich der Ruf Kraft durch Freude. Da ist was dran? Kraft durch Freude. Und da hat man es gar nicht schlecht verstanden, das tatsächlich so zu manipulieren und Angebote zu machen, na, Kraft durch Freude, bitteschön, und dann kommt der Einsatz, da kann man marschieren, kann man alles Mögliche tun, Kraft durch Freude. Freude spornt an und steckt auch an. Wir hatten einmal, wie man in unserer Kirche sagt, eine jährliche Konferenz, das war damals in Nürnberg. Ich hatte die damals wesentlich mit zu organisieren, war einiges drum und dran. Die Konferenz dauert so eine knappe Woche. Wir waren schon froh, dass das gut vorüberging. Und nach ein paar Tagen, nach Beendigung dieser Konferenz, klingelt es da an der Tür, meldet sich eine Frau, ob sie mich sprechen könne. Ja, selbstverständlich, kam zu einem Gespräch. Und was mich unheimlich überrascht hat, war Folgendes. Es war eine Nachbarsfrau. Die hat immer wieder von, das habe ich dann erst erfahren, die hat immer wieder von ihrem Fenster aus beobachtet, wie das da zugeht, die Menschen, die da ein- und ausgingen, ja, da kamen hunderte Leute, gell, da war was los, in der Tat. Und sie sagte, wissen Sie, ich habe gemerkt, die sind alle so fröhlich. Ich denke, alle so fröhlich? Also, das habe ich natürlich nicht gesagt oder hinterfragt. Das war ihr Eindruck, alle so fröhlich. Nun kam sie mit ihrer Frage, woher kommt denn das eigentlich, was war denn da los? Da konnte ich mit ihrem Gespräch anfangen. Die waren alle so fröhlich. Wer Konferenzen erlebt, der merkt, dass es da nicht immer so fröhlich zugeht. Aber das war der Eindruck nach Hause. Großartig, das habe ich dann laufen lassen, das ist selbstverständlich. Alle so fröhlich. Werbung für Jesus. Keiner wird in den Dienst dieses Königs oder dieses großen Herrn hineingenommen, ohne dass er vorher die entsprechende Ausstattung bekommen hätte. Erinnern wir uns bitte dran, was für Vorleistungen dieser Herr in unser Leben hineingegeben hat und ständig hineingibt, bevor wir dann den Ruf zum Dienst hören. Das ist nämlich der nächste. Wir hören den Ruf zur Freude, war mein erster Punkt, es kommt der zweite. Dann hören wir den Ruf zum Dienst, so wie er hier steht. Dienet den Herrn mit Freuden. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Da geht es wirklich um das Darbringen des Lobes, so wie es auch im Psalm 98 der Fall ist. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, das heißt, wir sind ja sein Volk, nicht aus uns selber. Das ist ein Wunder vor unseren Augen, ein Geschenk von A bis Z. Wir haben nicht uns selbst zu seinem Volk gemacht. Jesus hat später gesagt, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Erinnern wir uns daran. Das heißt doch auch, wir gehören nicht uns selbst. Wir sind sein Volk. Wir gehören zu diesem Herrn. Er hat uns in seinen Dienst gerufen. Ich habe ein Zitat gelesen, ich meine, es war bei Heinz Schumacher. Die haben Gottes Erbarmen verstanden, es reimt sich sogar, was jetzt kommt, die mit dem Danken das Dienen verbanden. Die haben Gottes Erbarmen verstanden, die mit dem Danken das Dienen verbanden. Danken und Dienen gehört zweifellos zusammen. Aus Dank und Liebe sich einbringen im Werk des Herrn und für das Werk des Herrn, für die Sache Gottes, kann man noch allgemeiner sagen, ist dann eigentlich selbstverständlich. Wisst ihr, wenn unsere Hingabe an den Herrn Jesus, das Erkenntnis erleben, erkenne, dass der Herr Gott ist, dieses Einswerden mit dem Herrn Jesus, dieses Wissen, dass ich Anschluss gefunden habe an ihn, wenn das echt ist, wenn das lebendig ist, das dienen selbstverständlich. Das ist dann gar nicht gezwungen. Also sich einbringen im Werk und für das Werk des Herrn. Es gibt ja ein Lied von Zinzendorf. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, dies tun vergisst. Bekannt, gell? Zinzendorf hat ja viele Reime gemacht, viele Lieder gemacht. Der hat es aus dem Ärmel geschüttelt, da in Herrnhut. Da konnte sein, dass er geschwind den Schüttelreim fabriziert hat und dann hat er das der Gemeinde per Lied beigebracht. Zinzendorf war da ein Original, sondergleichen, ganz sicher. Wissen wir, dass sein Grunderleben war, das tat ich für dich, was tust du für mich, ja, gell? Sein Grunderleben vor dem Bild des Gekreuzigten in einer Ausstellung, da war er unterwegs, wohl auf einer Reise nach Frankreich, hat er auch Geld gehabt, hat er auch Besitz gehabt, konnte sich diese Reisen leisten, klar. Und dieses Bild des Gekreuzigten mit der Unterschrift, das tat ich für dich, was tust du für mich, hat in seinem Leben eine grundlegende Wende herbeigeführt. Ich glaube nicht, dass man hier von einer Bekehrung sprechen kann. Ich glaube, Zinzendorf war vorher schon, so wie wir sagen, bekehrt. Aber diese Frage, was tust du für mich, das hat bei ihm den Zündfunken ausgelöst. Bitte, Ich will mein Leben, ich will meinen Besitz, mein Hab und Gut einbringen für diesen Herrn, der für mich gestorben ist. In dem schon erwähnten Lied, wir wollen uns gerne wagen, da kommt eine Zeile, die ist auch bedenkenswert. Nicht nur, wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, dies tun vergisst, sondern auch, wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist. Gut, ja, ihr wisst, wie es weitergeht. Und Steine tragen aus Baugerüst. Aber wisst ihr, der Satz, der hier bedenkenswert ist, ist schon der. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist. Wo welche ist. Nicht wo keine ist. Ich muss wieder erzählen von Nürnberg, da hat es einmal auch an der Tür wieder geklingelt. Da haben wir übrigens unsere entsprechenden Erfahrungen gesammelt. Da habe ich auch kennengelernt, was das Bettlerzeichen Plus bedeutet. Da waren wir mal eine Zeit lang Haus Plus, das ist die Bettlersprache. Wisst ihr, was das heißt? Oder Kreuz, man kann auch sagen, es ist ein Kreuz. Da muss man fromm tun, dann kommt man zum Ziel. Bettlersprache. Ja, das war neben der Haustür bei uns angebracht. Pfarrhaus, da legt sich's ja nahe, nicht, dass man da fromm tun muss. Ja, also da kam mal einer und hat auch was gewollt und hat sich angeboten, eine Gegenleistung, sprich eine Arbeit dafür zu tun, wenn wir ihm dann Geld geben oder was. Dann hat er vorgeschlagen, er würde ja ganz gerne Holz spalten. Ich bin ja aber überzeugt, er hat sich vorher orientiert, dass im Hof kein Holz liegt zum Spalten. Der hat also was tun wollen, der hat eine Arbeit verrichten wollen, wo keine ist. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist. Wisst ihr, da kann schon sein, dass jemand in der Gemeinde einen Dienst tun will. Und man erfährt dann, aber nur den. Und den tut schon ein anderer. Nach Arbeit fragen, wo welche ist. Sich zur Verfügung stellen diesem Herrn heißt, sich dann auch von ihm dahin stellen lassen, wo er will, nicht wo ich will. Und wenn ich 100-mal die Meinung habe, das ist ja meine Gabe, da muss ich ran und da muss ich jetzt auftreten können und da muss ich ran. Nein, nein. Nach Arbeit fragen, wo welche ist. Danken und dienen gehört zusammen, so haben wir gesagt. Wenn die Dankbarkeit für erlebte Hilfe da ist, dann ist unser Dienst auch vor Missbrauch geschützt. Welchen Missbrauch gibt's denn beim Dienst? Nicht bloß den, dass man nach Arbeit fragt, wo keine ist, und dann fröhlich weiterzieht und sagt, oh, es gibt ja für mich keine. Na gut, also sollen es andere machen. Nein, es gibt einen Missbrauch des Dienstes, wo man dann sehr schnell aus dem Dienen, wer weiß, was jetzt kommt, ein Verdienen macht. Ich meine jetzt gar nicht mit klingender Münze das ausbezahlen lassen will, das meine ich jetzt gar nicht, sondern dass ich im Stillen bei all meinem Diensteinsatz mir Pluspunkte ausrechne und irgendwelche Vorteile sammle oder was, dass ich denke, das sage ich nicht einmal, aber denke so ganz hinten im hintersten Winkel, ganz hinten, ja, also der liebe Gott wird er schon entsprechend positiv werden. Wisst ihr, wir können unser Dienen tatsächlich kaputt machen durch den Verdienstgedanken. Und da trifft dann das harte Wort Jesu, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn man sich ausrechnen will, ja, was springt denn für mich dabei heraus? Zwar nicht auf dieser Erde herausspringen, aber schließlich dann im Himmel. Oh, da müssen wir ganz gewaltig aufpassen. Wisst ihr, dass wir da nicht in ein falsches Spekulieren hineinkommen. Da müssen wir unserem eigenen Ich auf die Schliche kommen. Diesem ständigen Wer sein wollen, sich darstellen wollen, sich produzieren wollen, was da immer alles kommen kann. Ist schlimm. Die Versklavung des Menschen durch sein eigenes Ich ist das härteste und schlimmste und ist der fürchterlichste Sklavendienst. Noch schlimmer als Alkohol. Ich habe gelesen, das ist schon einige Zeit zurück, Lübcke, als er damals noch Bundespräsident war, das ist schon eine Weile her. Also, aber offenbar muss Lübcke, wie übrigens Carstens, auch ein gläubiger Mann gewesen sein. Lübcke hat auf einem Industrie- und Handelstag, also Industrie- und Handelstag, da geht es ja, ja um ganz praktisch ums Geschäft, genau. Also, Lübcke hat da gesagt, dienen ist besser als verdienen. Man, wenn ein Bundespräsident, da wird er eingeladen, in einer Rede beim Industrie- und Handelstag, der sagt, das will was heißen. Dienen ist besser als verdienen. Ja, ob sich die Wirtschaft das hinter die Ohren schreiben kann? Ich frage mich schon, jetzt sage ich wieder was, da tät meine Frau jetzt sagen, also da verstehe ich schon nicht viel davon, deswegen sei lieber ruhig. Also, ich sage aber jetzt trotzdem einen Satz, wie heute Morgen am Tisch, gell? Ich verstehe wirklich nicht viel davon, aber ich frage mich trotzdem, ich weiß nicht, ob das logisch ist oder unlogisch, warum müssen wir denn immer ein Wirtschaftswachstum haben? Wisst ihr, Wachstum, das Gewinn, 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 immer muss mehr dabei rausgucken. Das wird doch ständig nach oben getrieben. Also verstehe ich nicht. Verstehst du's? Du verstehst. Ja, also. Aber nicht jetzt, sonst dauert es zu lang, wenn wir da jetzt in die Diskussion kommen. Also dienen besser als verdienen. Vielleicht liegen hier doch einige Fußangeln, gerade auch durch das heutige Wirtschaftssystem, in dem wir ja leben, ganz klar, einige Fußangeln, die uns an der Stelle hindern, die uns diese freie Dienstbereitschaft erschweren. Ich meine, für Menschen, die sich diesem Herrn und König verschrieben haben, sollte dieser Satz schon gelten. Dienen ist besser als verdienen. Richtig, tue ich ja auch. Ich sage damit nichts gegen Besitz, ich sage auch damit nichts gegen Reichtum übrigens, tut die Bibel auch nicht. Aber ich sage etwas gegen das Reichwerden wollen, da hat die Bibel was Gewaltiges dagegen. Und wer das sich auf die Fahne geschrieben hat, ich war, da geht es um die Absicht, um die Gesinnung, die uns treibt, dann wird es gefährlich. Aber dagegen sind Sie nicht. Eben. Also, wir hören den Ruf zum Dienst. Ich sage jetzt etwas, wo ich versuche auch in ganz praktische Dinge hineinzureden. Wie geschieht denn das, dass wir uns zum Dienst rufen lassen, uns einbringen? Da sage ich zunächst einen ganz allgemeinen Satz, der stammt vom Apostel Paulus, indem wir die Zeit auskaufen. Da ist vom Kaufen die Rede. Auskaufen. Aber Zeit auskaufen heißt jetzt nicht, ich muss jetzt möglichst für mich viel scheffeln, sondern Zeit auskaufen für Gott, für seine Sache. Eigenartigerweise begründet der Apostel das mit dem Hinweis, denn es ist böse Zeit. Das macht mich immer ein bisschen stutzig. Warum hat denn der Paulus das so geschrieben? Warum sagt er den Ausdruck, kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit? Er begründet sozusagen das Zeitauskaufen mit der Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, die dem Fürsten dieser Welt noch untergeordnet ist. Das meint er mit böse Zeit. Der hätte doch eigentlich sagen müssen, bitte ihr Gläubigen, ihr seid ja dem entnommen, ihr lebt ja in einem anderen Bereich, ihr lebt ja sozusagen in Christus. Ihr seid nicht unmittelbar, das stimmt ja auch, ihr seid nicht unmittelbar dem Bereich des Bösen, des Fürsten dieser Welt unterstellt, denn ihr habt einen anderen Herrn, ihr habt eine andere Obrigkeit. Das stimmt, ganz klar. Aber da sagt dir er, kaufe die Zeit aus, denn es ist eine böse Zeit. Da kommt die Erklärung da hinten. Aha. Ja, der Gedanke Schlussverkauf ist gar nicht schlecht. Das ist wirklich wahr. Jawohl. Es ist Schlussverkauf. Also, da rennt ja sowieso alles, wenn Schlussverkauf ist. Ja. Ich will das aber mit der bösen Zeit doch noch so auslegen und sagen, obwohl das stimmt, das ist wahr. Es ist Endzeit, seit Christi erstem Kommen übrigens, so sagt die Bibel. Wisst ihr, da haben wir doch gern auch den Hang bei uns festzustellen, dass wir diese böse Zeit bejammern, beklagen, beschimpfen, ach was. Und dann kommt plötzlich mit der guten alten Zeit, die so gut auch nicht war und so. Das ist doch unsere Art oder leicht unsere Art. Da müssen wir aufpassen. Da sagt der Paulus, bitteschön, beschimpft doch nicht die böse Zeit, bejammert sie doch nicht, sondern holt aus dieser bösen Zeit heraus für Gott, was nur geht. Das meint er. Also Positives herausholen, nicht im Negativen stecken bleiben. Na gut, da gibt es den Innendienst. Jetzt im Blick auf die Sache Gottes, das Werk des Herrn und für das Werk des Herrn, da gibt es den Innendienst. Ich glaube, dieser Hinweis auf den Innendienst, den Dienst im Heiligtum, der ist für unser Alter so einigermaßen angebracht. Das ist der Dienst des Gebets. Der Dienst der Fürbitte, auch der Dienst des Dankens. Ich glaube, dass es in der Gemeinde Jesu Christi auch so etwas gibt wie ein Delegieren des Gebetsdienstes. Und wer ist dazu besser geeignet, wenn nicht diejenigen, bei denen auch äußerlich gesehen einfach die Lebenskräfte abgenommen haben und man rein von der Muskulatur her schon gar nicht mehr so kann, wie in jungen Jahren. Also gut, dann bin ich im Heiligtum mit dem Gebetsdienst meinem Herrn verpflichtet. Das ist eine großartige Sache. Da wird keiner arbeitslos. Und ich möchte sogar sagen, dass das der grundlegende Dienst ist. Dabei geht es nicht nur um Fürbitte, obwohl das wichtig ist. Das Eintreten für anderen, den Dienst, den Auftrag, den Einsatz anderer vor den Herrn zu bringen. Herr, gib du deinen Segen. Deshalb haben wir ja den Gebetsdienst vor einer solchen Versammlung doch immer. Gib du deinen Segen. Jetzt kommt ein Beitrag, bitte.
Nicht regelmäßig hätte, kann ich sie falten ohne Ende.
Ja, jetzt muss ich das fürs Mikrofon sagen. Kann ich nicht regen mehr die Hände, kann ich sie falten ohne Ende. Ja, und bitte werten wir diesen Dienst nicht gering. Im Gegenteil, das ist Grundlagenarbeit. Das meine ich mit Innendienst. Ich habe den Satz angefangen, es geht hier nicht bloß um Fürbitte, obwohl das wichtig ist. Es geht auch um das Loben, um das Danken, um das Erhöhen dieses Herrn, dass der Lobpreis ihm dargebracht wird. Wisst ihr, nicht umsonst heißt es, Loben zieht nach oben. Und da ziehen wir dann andere mit, klar. Aber der Lobpreis ist das, was, soll ich es mal sagen, unseren Gott aktiviert. Wenn Gott merkt, dass da Menschen sind, die ihm zutrauen, dass er in seiner Größe dies und jenes erledigt, dass er Situationen ändern kann, dass er Probleme lösen kann, dass da Menschen sind, die ihm die Ehre geben, auch in der Notsituation die Ehre geben, das aktiviert ihn. Das sagt, entschuldigt, wenn ich das so menschlich daherbringe, das sagt sich Gott, also den kann ich nicht hängen lassen. Innendienst. Dazu kommt natürlich der Außendienst. Beim Außendienst, da geht es zweifellos um die Öffentlichkeitsarbeit, um das, was wir nach außen sind. Jetzt sage ich so, da geht es um unser Gesicht. Ich habe mal in der Gemeinde versucht, die verschiedenen Dienste zu beschreiben. Habe ich sogar in einem Brief gemacht und so, war in München. Und in einer Gemeinde, da hat man auch Leute, die den Begrüßungsdienst machen. Die stehen etwas früher da, schon an der Türe, und die Besucher, die kommen, die werden begrüßt, bekommen ein Gesangbuch in die Hand gedrückt und wie auch immer, bekommen dann den Platz, kennt ihr doch, oder? Also bekommen den Platz angewiesen, und manches Mal kann es so sein, wenn Fremde kommen, die sich dann auf einen Platz hinsetzen, den andere schon nummeriert gepachtet haben, dann kann es Probleme geben und so. Da muss der Begrüßungsdienst eingreifen. Damit es nicht zu Problemen kommt. Da hat es schon gegeben. Wirklich wahr. Also Begrüßungsdienst. Den habe ich beschrieben in dem Brief als unser Gesicht. Das Gesicht einer Gemeinde. Denn wenn nun wirklich ein Fremder hereinkommt und es steht ein Grießkram, den man schon von weitem ansieht, der wäre lieber noch im Bett oder was weiß ich. Ja, also das macht doch keinen guten Eindruck. Aber das ist Öffentlichkeitsdienst. Oder Außendienst, ja. Oder wenn wir mit anderen ins Gespräch kommen oder was auch immer sei. Außendienst ergänzt den Innendienst. Ist doch ganz klar, beides gehört zusammen. Ich kann auch sagen, es geht um einen Wortdienst und es geht um praktische Dienste. Da spricht man ja gern von Diakonie. Diakonie, das ist der praktische Dienst und Einsatz. Und die Wortdienste, da geht es darum, dass ich einfach mit dem Anliegen ausgestattet bin und das sozusagen der treibende Motor, das in mir ist und bleibt. Und das darf nicht nachlassen, ihr Lieben. Darf nicht nachlassen. Ich möchte Menschen für Jesus gewinnen. Andere sollen von Jesus erfahren. Ich möchte das Wort von der Versöhnung sagen. Das ist eigentlich der grundlegende Dienstauftrag, das Wort von der Versöhnung weiterzugeben, von der vollbrachten Versöhnung, die Jesus durchgeführt hat. Und die praktischen Dienste, die sind ja Legion. Wisst ihr, da brauchen wir niemand kopieren, obwohl man von anderen durchaus lernen kann. Ist doch ganz klar. Aber das sind wir. Da haben wir unsere Art, da haben wir unsere Möglichkeiten, da haben wir unsere Veranlagung. Der eine hat eine praktische Veranlagung, der andere kann keinen Nagel in die Wand schlagen, ohne dass er krumm wird oder sämtliche Finger blau sind. Das sind wir. Praktischer Diensteinsatz, da schreibe ich einen Kartengruß. Da kommt mir der Gedanke, dass man von so einer Seniorenfreizeit meinetwegen jemanden, den man kennt, einen Kartengruß schickt, und lässt andere, die gerade mit dabei sind, noch mit unterschreiben. So ein Dienst, warum denn nicht? Oder da weiß man, wenn ich da jetzt ein Telefongespräch führe und den grüße von diesem oder jenem oder erzähle von meinem Erleben da und so, dann freut er sich, ist ein Dienst. Oder da weiß ich jemand, der liegt schon seit einiger Zeit krank und hat Probleme mit der Versorgung. Ja, also da überlege ich und koche dem ein Mittagessen und bring's hin. Trotz Essen auf Rädern, was er gibt. Praktischer Dienst. Da können jetzt unsere Diakonissen. Können ja ein Liedlein singen, oder? Ja, bitte die Diakonie mit Haube und ohne Haube, würde ich jetzt sagen. Da geht es um den praktischen Dienst und nicht umsonst hat man das Lied Ein Tagwerk für den Heiland, das ist der Mühe wert, als Diakonissenlied bezeichnet. Aber das gilt nicht bloß für Diakonissen, das gilt für alle. Ein Tagwerk für den Heiland, das ist der Mühe wert. Da hat es ja früher, ich war jeden Faden, den ich drehe, wie geht's dann weiter und so, das tue ich für den Herrn Jesus. Das ist nicht hergeholt. Darum geht's tatsächlich. Bei allem Dienst, bei jedem Einsatz, bei aller Arbeit muss ich aufpassen und mir immer wieder die Rückfrage stellen, das muss ich mir selber vornehmen. Tue ich das für Jesus? Und noch eine Frage, ist genauso wichtig. Tue ich das mit Jesus? Ich kann nämlich für Jesus gewaltigen Einsatz leisten. Aber ich gebrauche dann sozusagen Jesus wie so ein Mittel zum Zweck. Wie so ein Vorspann. So hinten drum, da so ganz hinten steht dann ich. Tue ich es für Jesus,
dann tue ich es mit Jesus. Was ich für Jesus und mit Jesus tue, ist Frucht. Dann ist mein Dienst Frucht, dann ist etwas gewachsen. Dann kommt das wirklich aus der Verbundenheit mit Jesus heraus. So wie die Rebe am Weinstock dann Frucht bringt. Jesus hat ganz klar gesagt, ohne diese Verbundenheit gibt es keine Frucht. Klarer Fall. Alles andere, tun und machen und wirken und werken und aktiv sein und Einsatz bis hin zum Opfern und allem drum und dran. Alles andere, das nicht getan wird, aus dieser Verbundenheit mit Jesus heraus. Ja, woraus dann? Aus sich selber, aus was weiß ich, aus eigenen Vorstellungen und Ideen. Ist letztlich nur frommer Aktivismus. Den gibt's heute genug. Ich habe noch einen letzten Punkt, aber da wird es Zeit zum Aufhören. In alledem, jetzt haben wir gesagt, wir hören den Ruf zur Freude, wir hören den Ruf zum Dienst und in allem hören wir den Ruf des Herrn, unseres Herrn. Wir haben uns in den Dienst nehmen lassen vom größten König oder Herrn, den es gibt. Er ist unser Dienstherr. Bei diesem Dienstherr darf es nicht zum Streit kommen mit dem eigenen Herr sein wollen. Das berührt sich jetzt mit gestern Abend, mit dem Eigenlob. Nicht wahr? Wenn wir das Lob Gottes darbringen und ihn groß machen wollen, dann kann nicht gleichzeitig das andere auch laufen, dass wir uns groß machen wollen. Das geht nicht. Wenn er unser Dienstherr ist und wir ihn das sein lassen, dann kann nicht unser eigenes Herr sein wollen, in Widerstreit dazu treten. Das geht nicht. Ein Dienstherr und ein Freudenmeister. Der Ruf unseres Herrn ist der Ruf eines Freudenmeisters, der nichts anderes will. Jetzt sage ich es einmal so, das hört sich vielleicht eigenartig an. Der nichts anderes will, als seine Leute glücklich zu machen. Da hat er in den Seligpreisungen gar gesagt, glückselig ist der so und so, das und das und so, glückselig. Das Wort glücklich verstehen wir ein bisschen besser. Das will er eigentlich, seine Leute glücklich machen. Der Dienst für den Herrn Jesus und mit dem Herrn Jesus macht wirklich frei und fröhlich. Eben weil er ein Freudenmeister ist und kein Sklavenhalter. Sklavenhalter. Paulus hat sich freiwillig ja übrigens als Sklave Jesu Christi bezeichnet, aber freiwillig. Er wollte damit einfach dieses Dienstverhältnis kennzeichnen. Jesus zwingt uns nicht in einen Sklavendienst. Ganz bestimmt nicht. Deshalb stimmt es, was in dem Diakonissenlied richtig drinsteht. Es ist kein Zwingen, es ist ein Dringen der Liebe. Diesem Herrn Jesus Christus, König aller Könige, angehören dürfen und dienen dürfen, ist höchste Sinnerfüllung. Jetzt lese ich zum Schluss noch die Geschichte von einem König. Oder in dem ein König vorkommt, sagen wir mal so. Am Tor eines Hugenottenschlosses klopft ein Reiter an, der sich in der Dunkelheit verirrt hat. Es wird ihm geöffnet und Obdach gewährt. Die Kinder erkennen in dem Gast einen grausamen Hugenottenverfolger. Ist ja in Frankreich geschehen. Der vor wenigen Jahren nach kurzer Belagerung in das Schloss eingedrungen war. Damals war der Vater abwesend. Und nur die beiden wurden Zeugen jener grausamen Folterung, an der ihre Mutter starb. Konrad Ferdinand Meyer hat darüber ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Die Füße im Feuer. Der Sohn flüstert dem Vater zu, wer sein Gast sei. Trotzdem ist dem Vater die Gastfreundschaft heilig. Der Gast hat Verdacht geschöpft und daher in der Nacht kaum ein Auge zugemacht. Beim Abschied weint er zu seinem Gastgeber, Du tatest wohl daran, mich zu schonen. Mein König ist der Herr Frankreichs. Und ich, erwiderte der Hugenotte, bin eines noch größeren Königs untertan. Der spricht, die Rache ist mein, ich will vergelten. Heute Nacht ist mir sein Dienst schwer geworden. Lebe wohl. Konrad Ferdinand Meyer bringt es in seinem Gedicht ja so, dass der, der in des größten Königsdienst stand, in dieser Nacht graue Haare bekommen hat. Nun beten wir. Herr Jesus, du hast uns den Blick öffnen können für deine Größe, für deine Siegestat und für deine vielfältigen Wohltaten. Gib, dass wir das alles nicht vergessen, nie vergessen. Und schenke es uns allen, dass in unserem Leben daraus die rechten Konsequenzen erwachsen. Dass wirklich Dankbarkeit bei uns zum Dienen führt auf vielfältige Weise und wir uns darin nicht hineingezwungen fühlen, sondern wirklich frei sind und dabei fröhlich sind und immer wieder erfahren, welch ein Herr du bist. Das Wort sagt uns, du bist freundlich. Deine Güte währt ewiglich. Herr Jesus, wir dürfen dir uns anbefehlen für unseren Lebensweg, den du uns schenkst. Hab Dank für das Ziel, das wir haben. Und hab Dank, dass wir wissen dürfen, als die Deinen, dürfen wir dieses Ziel auch erreichen. Gib, dass wir die Zeit, die du uns gibst, recht nützen und auskaufen. Hab Dank, dass du der Anfänger und der Vollender des Glaubens bist. Amen.